Radio 1.
Zion Radio 1 aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Und das war Lola Young mit Wish You Were Dead. Passt so ein bisschen zum Thema, mit dem wir uns jetzt beschäftigen. Das ist nämlich eine Geschichte, die über 700 Jahre alt ist, aber trotzdem so gruselig und so geheimnisvoll, dass das ZDF beschlossen hat, wir holen diese Geschichte in die Gegenwart, erzählen sie nochmal in der sechsteiligen Reihe, die Geschichte vom Rattenfänger von Hameln, zu sehen als Horror-Mystery-Reihe bei ZDF Neo und in der ZDF Mediathek. Und ein gebürtiger Berliner, der da mitspielt, der ist jetzt hier zu Gast. Herzlich willkommen, Jonathan Elias Weisger.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke.
Jonathan, wir müssen die Geschichte noch mal kurz zusammenfassen. Also, soll ich das mal? Ich mache das mal kurz.
Gerne,
ja? Gut. Du kriegst dann die Spezialfragen. Ich versuche, das große Ganze zusammenzufassen. Es war das Jahr 1284, da hatte die Stadt Hameln ein großes Rattenproblem. Da kam ein fremder Mann mit Flöte, sagte, er sei Rattenfänger, könnte das Problem lösen, gegen Geld natürlich. Das wurde ihm versprochen, er hat gepfiffen, geflötet, Ratten und Mäuse sind ihm gefolgt, bis in die Weser, alle sind ertrunken, bis auf den Rattenfänger. Job erledigt, aber die Hamelner wollten ihn dann nicht bezahlen. Dann war er sauer, hat nochmal Flöte gespielt, diesmal sind ihm 130 kleine Kinder gefolgt und für immer verschwunden.
Bis auf drei.
Bis auf drei, die dann jetzt in dieser Serie Hameln auftauchen, in der du mitspielst. Da wird ja diese Geschichte nicht einfach nacherzählt. Spielt in der Gegenwart, der Rattenfänger kehrt zurück nach Hameln, weil er sein Werk vollenden will, um nämlich diese drei übrig gebliebenen sich zu holen. Die waren nämlich, also in der alten Geschichte, ein Kind blind, eines lahm und das dritte taub. Und wie versucht er sich die denn zu holen, jetzt in unserer Zeit?
Oh, das ist schwierig zu sagen, ohne viel zu spoilern. Das passiert auf verschiedene Arten und Weisen. Also schlussendlich ist der erste Indikator sind die Kinder. Er hat die Geisterkinder, die er damals mit sich genommen hat. Die hat er immer noch um sich geschart. Und die terrorisieren die Kinder auch aus Hameln. Nicht nur die drei, sondern generell die Kinder aus Hameln. Erstmal unterbewusst, indem sie in den Gedanken auftauchen, in den Bildern, als Visionen. Und irgendwann vermischt sich das aber mit dem Hier und Jetzt und Wunden oder Sachen, die passieren, übertragen sich und man hat trotzdem Verletzungen, obwohl man sich das eigentlich gedacht hat, nur einzubilden. Und ja.
Also die verschwundenen Kinder aus der Sage verfolgen die Kinder aus der Gegenwart jetzt in dieser Serie in ihren Träumen. Und genau diese drei Kinder, die er damals vergessen hat oder nicht erwischt hat, der Rattenfänger, die spielen unter anderem die Hauptrollen, also ein blindes Mädchen, einer, der im Rollstuhl sitzt und einer, der
gehörlos ist.
Und dessen Bruder spielst du,
genau.
Richtig?
Ja.
Und das war ja wahrscheinlich für dich auch eine neue Aufgabe, oder?
Also ja, definitiv, ja. Also in der Vorbereitungszeit habe ich eigentlich nichts anderes getan als Sport, weil ich zum einen sehr viel abnehmen musste für die Rolle und aber auch eben mich mit dieser Welt der Gehörlosen auseinanderzusetzen, mit dieser riesen Community und mit dieser Sprache, die ja auch einhand geht. Also Gebärdensprache ist ja wirklich eine Sprache, die für sich steht, die in keinstem kleiner oder weniger komplex ist als die Sprachen, die wir sonst kennen. Und das war erstmal sehr überfordernd, aber dann auch total bereichernd. Und ich würde es nicht mehr missen wollen.
Also du hast sie richtig gelernt, Gebärdensprache?
Naja, also ja. Ich musste sie lernen, zum Teil, damit ich eben funktioniere. Ich unterhalte mich mit meinem Bruder in der Serie eben viel auf Gebärden. Und für den Rahmen habe ich das gelernt. Ich bin weit davon entfernt, das wirklich zu können. Das ist einfach wie mit einer richtigen Sprache. Das müsste man über Jahre immer wieder machen und kontinuierlich dranbleiben. Den Rahmen hat man beim Dreh ja gar nicht und in der Kürze der Zeit der Vorbereitung. Ich habe so weit geschafft, dass ich eben mich gut kommunizieren konnte vor der Kamera und auch ein bisschen hinter der Kamera. Also wir haben eine schöne Zeit gehabt. Mein Spielbruder ist tatsächlich gehörlos. Dementsprechend musste das auch ein bisschen sein, damit wir gut funktionieren.
Das heißt, okay, du hattest also einen Gebärdensprachenprofi an deiner Seite, ja. Und der konnte dich dann korrigieren, wenn du was falsch ausgesprochen hast.
Also das ist ja wirklich komplex. Also es gibt ja wirklich, in der Gebärdensprache gibt es genauso zum Beispiel Dialekte. Ja, jedes Land hat eine eigene Gebärdensprache, aber auch jedes Bundesland, jede Region hat genauso Dialekte, wie wir das aus unserer Sprache kennen. Deswegen waren wir uns manchmal gar nicht sicher, wer sagt es denn jetzt eigentlich in Bezug auf die Serie, was wir hier drehen, richtig? Oder haben uns dann einigen müssen auf, wir gebärden das so, weil wir beide Brüder sind, können wir nicht dasselbe verschieden gebärden. Aber dafür gab es dann auch nochmal Experten, also wir hatten immer Gebärdendolmetscher am Set und auch Spezialisten, die nur darauf geachtet haben, dass wir das eben korrekt machen.
Jetzt ist das ja eine ziemlich düstere Serie, Hameln. Also gruselig, total spannend. Es ist immer, es gibt kaum Musik, sondern es sind immer nur diese Drones, also immer nur so ein Böhm. Und man weiß schon, irgendwann passiert was und es passiert nichts und dann auf einmal zack, wird es ganz gruselig. Also wie ist das da bei den Dreharbeiten? Kann man dann in den Pausen sagen, hey und los, wir drehen die nächste Szene? Also
das kommt sehr auf den Dreh an, den man gerade hat. Also grundsätzlich schon. Einfach weil es natürlich wenig mit dem zu tun hat, was man am Ende auf dem Fernseher sieht. Man dreht ja nicht chronologisch, das heißt, manchmal dreht man das Anfang am Ende und das Ende am Anfang. Das ist sozusagen wild durcheinander gemischt und dadurch wird es nicht mehr gruselig. So kann man es einfach sagen. Schlussendlich, man sieht ja auch immer alle, die beteiligt sind. Also die Geisterkinder tauchen für uns ja nicht wirklich aus dem Nichts auf. Die sind ja den ganzen Tag da und sind ganz, ganz nette kleine Mädchen gewesen, die super sweet waren, mit denen man eine tolle Zeit hat und viel gewitzelt hat. Von daher war das nicht so schlimm. Es gibt natürlich aber auch Szenen, wenn es jetzt eben um starke Morde oder eben Todesfälle geht, die so oder so in ihrer Substanz, wenn sie gezeigt werden, immens belasten. Ja, also alle Menschen, dann kann das ganz viel Kraft kosten, das zu drehen. Also ich nehme nur ein Beispiel. Es gibt eine Person, die hängt in der Serie und die wird dann aufgefunden. Und das zu drehen ist natürlich in jedem Fall schwer und manchmal auch zu ertragen im Nachhinein noch, ja.
Jetzt habe ich schon gesagt, es ist eine uralte Geschichte, alte Sage, über 700 Jahre alt vom Rattenfänger von Hameln. Wie vertraut warst du denn mit der Geschichte, bevor es losging mit dem Film? Ist ja jetzt nicht wie so ein Märchen der Gebrüder Grimm? Also
ich kannte die Sage. Ich kenne eigentlich nur einen, der sie nicht kannte. Und der spielt tatsächlich auch die Hauptrolle. Das war der Riccardo Campione, der hat den Lahmen eben gespielt im Rollstuhl. Und sonst kenne ich keinen, der sie nicht kennt. Und ich bin damit aufgewachsen. Es war die klassische, ja, Gute-Nacht-Sage, die man manchmal von der Oma bekommen hat oder von wem auch immer. Manchmal ist sie ja gruselig. In manchen Darstellungen ist sie ja auch wirklich sehr, sehr süß gemacht. Also das ist ja, geht ja in alle Richtungen.
Jetzt haben wir schon kurz gesprochen über deinen Spielbruder, der taub ist. Und du hast die Gebärdensprache dafür gelernt. Dieses bisschen, was du gelernt hast, konntest du das schon im Alltag anwenden?
In sehr kleinem Maße.
So wie man, wie das vielleicht mein Französisch noch für einen Sommerurlaub reicht.
Also
so eine Touri-Sprache.
Es ist ja leider so schade, dass man so wenig damit in Berührung kommt, gerade im Umfeld, in einer normalen Gesellschaft, sage ich mal, was einfach daran liegt, dass wir, gab es einen schönen Bericht auch von Jan Böhmermann vor kurzem, einfach mehr exkludieren als inkludieren, einfach immer noch, und das muss sich ganz doll ändern. Deswegen hat man viel zu wenig Berührung damit, einfach so. Aber wenn es mal die Möglichkeiten gab, und die gab es hier und da mal ganz vereinzelt, dann habe ich es versucht, bin aber nicht immer weit gekommen. Ja.
Aber das finde ich schon gut, dass eben auch dass die Hauptrollen eben Schauspielerinnen und Schauspieler sind, zumindest im Film, wie du jetzt sagst, dein Bruder auch, tatsächlich mit Behinderungen sind, die eben in unserer Zeit, in der Gegenwart leben, mit den Problemen, denen sie begegnen, weil eben nicht alles inklusiv ist. Also sollte das auch wirklich thematisiert werden oder so bei der Vorbereitung? Also wie sehr hat das deinen Blick so verändert?
Oh, es hat alles verändert. Also ich war mir dessen vorher nie bewusst und ich habe dann eben aufgrund der Vorbereitung mich eben mit dieser Community auseinandergesetzt, habe mich mit denen getroffen, habe zugehört, habe vieles erst verstanden und habe halt realisiert, also Behinderung ist so ein Ausdruck, der macht oft Leuten Angst. Aber die Wahrheit ist einfach, diese Menschen sind oft nicht behindert, weil sie es sind, sondern weil wir sie behindert machen. Wir behindern sie. Also die Gesellschaft ist einfach nicht darauf ausgelegt, diese Menschen dazu zu holen, sie zu inkludieren. Das ist einfach nicht so. Und das muss sich noch stark ändern. Das betrifft nicht nur Gehörlose, das betrifft jegliche Art der, das sage ich mal, der Diversität oder Behinderungen. Und ja, also das hat sich für mich alles ganz doll geändert.
Sie sind immer noch im Studio 1 bei Radio 1 im Bikini Berlin und mir gegenüber sitzt immer noch der Schauspieler Jonathan Elias Weiske. Wir haben über deine neue Serie Hameln schon gesprochen und du warst dann ja dort in Hameln zum Drehen. Was ist das für eine Stadt? Wie kann man das mit Berlin vergleichen? Halb so groß, ein Zehntel so groß?
Nein, also noch nicht mal. Es ist eine sehr, sehr süße Stadt. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Es hat eine wunderschöne Altstadt, die man auch recht schnell durchläuft. Und ich glaube, die Stadt lebt vor allem von den Menschen, die diese Sage auch leben, immer noch. Also diese Stadt ist sehr, sehr stolz auf den Rattenfänger und diese Legende dahinter. Und das sieht man überall. Also es gibt die Rattenfängerstraße, es gibt das Rattenfängerhaus, es gibt das Rattenfänger-Pfannkuchenhaus. Und ja, wenn man sich darauf einlassen kann, dann hat man eine Menge Spaß da und eine schöne Zeit. Also es ist schön anzuschauen und auch eine schöne Aura, würde ich sagen.
Und wird auch viel geflötet.
Es gibt tatsächlich immer noch einen Rattenfänger dort, der offizielle Rattenfänger dort der Stadt ist, der immer noch durch die Straßen zieht ab und an, gerade für Feste und sowas, und tatsächlich dann im Outfit flötet. Ja.
Jetzt hast du gerade die, wie hast du es genannt, eine süße Stadt, eine kleine süße Stadt.
Süße Stadt.
Vielleicht würdest du das auch sagen über dein neues Zuhause, denn du bist über den Jahreswechsel, richtig, nach Beelitz gezogen. Es ist auch eine kleine süße Stadt.
Ja, es ist sehr süß und sehr schön, deswegen bin ich da hingezogen. Und also ich sag mal so, der Jahreswechsel, wir sind schon sehr viel früher oder ein paar Wochen, Monate vorher das Ganze angefangen, dass wir umgezogen sind, aber man kennt das ja, das zieht sich. Und das zieht sich immer noch bis heute. Also Kisten sind noch nicht ausgepackt und man hat hier und da noch rumzuräumen, ja.
Und wenn ich das richtig im Vorfeld mitbekommen habe, dir und deiner Partnerin war wichtig, dass da, oder ist es eher Zufall, dass da ein Pferdehof in der Nähe ist von eurem Zuhause?
Beides. Also wir beide reiten und wir sind einfach absolute Natur- und auch Tiermenschen und wir lieben Pferde. Und das ist nicht nur, weil wir gerne reiten, sondern weil wir sie auch einfach gerne um uns haben. Also ich bin so oft, wir sind schon vorher, sind wir oft geritten auf einem Hof in der Nähe, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Und ich bin oft gerade für Rollenvorbereitung und Textlernen einfach rausgefahren und habe mich auf die Weide gesetzt zu 80 Pferden, die dann um mich kamen und super neugierig waren, einfach weil ich das genossen habe und dabei den Text gelernt habe. Und das mache ich jetzt vor der Haustür.
Okay, dann werden aber diese Umzugskisten auch nicht weniger, wenn jetzt die Pferde nebenan sind.
Manchmal lenkt es ab, ja, das kann man sagen.
Jetzt hast du schon gesagt, die Natur ist dir wichtig und das machst du auch nicht nur privat, indem du jetzt auf Pferde guckst, sondern du unterstützt eine Hilfsorganisation, die Project Wings heißt, die sich im weitesten Sinne für den Umweltschutz einsetzt. Und in welcher Form unterstützt du die?
Also ich sag mal so, ich gebe mein Bestes, indem ich darauf aufmerksam mache. Es gibt so wichtige und viele tolle Leute, gerade auch bei Project Wings, die vor Ort sind, die eben anpacken und das Knowledge haben und auch die Fähigkeiten wirklich umzusetzen. Das ist eine Sache, an der ich noch arbeiten muss, glaube ich. Ich tue es in meinem kleinen Rahmen und dann versuche ich eben zu unterstützen, wie ich kann. Und Project Wings ist eine kleine NGO, auf die ich aufmerksam geworden bin, weil ich mal auf der Straße mit jemandem von denen gesprochen habe, der klassische Weg, und der mich so inspiriert hat. Das ist ein junger Mensch in meinem Alter und der bereist die Welt und tut nur Gutes. Also ich weiß gar nicht, wie das geht, aber er tut es. Und das hat mich dazu bewegt, eben die zu unterstützen. Und die sind eben gerade hauptsächlich auf Sumatra in Indonesien tätig und haben dort das erste Plastikdorf gebaut. Es hört sich komisch an, aber es ist ein recyceltes Plastikdorf, wo alles sozusagen auf diesem recycelten Plastik basiert, was dort eigentlich im Dschungel ja vorher sich hinwabern würde und alles verdrecken würde. Und haben dabei ein Pfandsystem entwickelt, was vor Ort sozusagen Geld generiert und die Leute können einsammeln, diesen Plastik. Und das wird dann umgemünzt oder umgebaut in sogenannte Eco-Bricks, die dann zu Häusern verbaut werden mit einem nachhaltigen Zement, der ebenfalls nicht aus Sand besteht, wie wir das kennen, und keine Strände mehr geopfert werden müssen, sondern eben alles nachhaltig auf sich basierend und hat eigentlich nur Vorteile. Und das ist jetzt auch gerade eröffnet worden. Das ist fertig geworden, das Projekt. Und also ich kann es nicht anders sagen, das sind Helden. Und ich versuche einfach, so gut ich kann, in meinem kleinen Maße, darauf aufmerksam zu machen.
Warst du schon dort? Hast du schon Projekte besucht?
Das ist, genau daran liegt es. Also ja, jeder, der irgendwie meine Branche kennt, weiß, dass man alles tun kann, aber nichts planen. Und das ist jetzt seit 3 Jahren eigentlich auf meiner Bucketlist, dass ich dahin möchte. Und immer wenn wir es vorhatten oder vorhaben, kommt irgendwas dazwischen, sei es die Arbeit oder eben das Leben. Aber es passiert mit Sicherheit irgendwann.
Das Jahr hat erst angefangen. Ja. Ich drück dir die Daumen, dass es in diesem Jahr klappt und auch noch mit vielen weiteren Filmprojekten. Und bedanke mich herzlich bei Jonathan Elias Weise, der hier zu Gast war bei Radio 1, aktuell zu sehen in der Horror-Mystery-Serie Hameln in der ZDF-Mediathek und ZDF-Neo. Vielen Dank, schön, dass du da warst.
Alles Gute. Danke.